Podcast, das Spezial.
Sommerzeit ist ja immer so ein bisschen auch die Zeit von Laziness und Relaxing und so. Und genau das machen wir in diesem Sommer auch. Das heißt nicht, dass wir uns in die Hängematte legen und der Podcast ausfällt. Nein, wir machen es nur ein bisschen anders. Hallo erstmal, ich bin Tobias Weckenbrock und ich begrüße euch hier Ende Juli, Anfang August 2026. Und ich freue mich, dass ihr wieder den Podcast hört, der sich etwa einmal in der Woche aus Castrop-Rauxel mit Castrop-Rauxel beschäftigt. Und in diesem Sommer laden wir Gäste ein, externe Gäste, und nehmen Spezialepisoden auf. Das sind immer die Folgen, in denen wir nicht im Kurznachrichtenblock die wichtigsten News der Woche servieren und dann in Kollegengesprächen hintergründig einsteigen in unsere Recherchen, sondern das sind die Folgen und Episoden, in denen wir externe Gäste haben. Also Menschen aus Castrop-Rauxel, die uns etwas über ihr Leben in der Stadt, über ihre Arbeit oder andere Dinge erzählen. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten wir schon solche Spezialfolgen, unter anderem über Svenja, die vor 16 Jahren bei der Love Parade ums Leben kam. Im Sommer ist ja auch Zeit für launige und nette Gespräche und da steigen wir gerade schon mal ein. Ich habe einen Gast vom Evangelischen Krankenhaus und das ist Dr. Mohammed Abu Mustafa, richtig?
Mahmoud,
Entschuldigung, da bin ich schon falsch. Jetzt habt ihr ihn schon gehört, an der Stimme erkannt vielleicht. Er ist Chefarzt am Evangelischen Krankenhaus in Castrop-Rauxel und das seit 10 Jahren. Und ich finde, so ein Jubiläum hat dann auch mal eine Einladung in den Podcast verdient und ich freue mich total, dass er da ist. Und wir sprechen gerade über Familie und er hat mir erzählt, dass er 6 Kinder hat.
Ja, das ist richtig. Ja.
Die sind alle wie alt so, Herr Mustafa?
Die Jüngste wird demnächst 16 und die Älteste ist 34. Ich habe 5 Töchter und einen Sohn.
Und die sind in der ganzen Welt oder Europa verteilt?
Ja, sozusagen. Ein Teil ist in Frankreich, ein Teil in Deutschland und ein Teil, eine Tochter, ist in Jordanien. Ja.
Wie oft sehen Sie sich so?
Also die ganze Familie hat sich seit einigen Jahren nicht gemeinsam gesehen, aber einzelne Treffen gibt es jedes Jahr, alle paar Monate.
Wie schmerzhaft ist das so für einen Vater, wenn man nicht alle zusammen hat?
Also wenn ich die Jüngsten längere Zeit nicht sehen würde, das würde mir wirklich wehtun, aber die Älteren, sie haben ihr eigenes Leben und Studium, Arbeit und von daher, ich finde es schön, dass man immer wieder sich sieht, aber man muss es nicht unbedingt jeden Tag machen.
Sie arbeiten als Mediziner, wie viel Medizin steckt im Rest der Familie, bei Ihrer Frau, bei Ihren Kindern?
Also in der Tat gar keine Medizin in der Familie. Ich bin der einzige Mediziner, allerdings in der größeren Familie. Das heißt, meine Geschwister, ich habe einen Bruder, einen älteren Bruder, der auch Unfallchirurg ist und 2 Schwestern sind Krankenschwester. Aber bei mir in der Familie, meine eigenen Kinder, keiner wollte Medizin studieren oder irgendwas mit Medizin zu tun haben.
Finden Sie das schade oder traurig oder sagen Sie auch, die sollen ihren eigenen Weg gehen?
Absolut nicht. Also ich finde es in Ordnung, dass jeder seine Interessen hat. Schließlich wird man ja im Durchschnitt 40 Jahre den Beruf ausüben. Dann muss man wirklich 100% dahinter stehen. Und von daher haben sie sich alle für was anderes entschieden.
Warum sind Sie Arzt geworden?
Das hat angefangen in meiner Kindheit. Ich bin in Palästina im Gazastreifen geboren, aufgewachsen. Bereits mit 5, 6 Jahren habe ich schon gewusst, dass ich Chirurg werden wollte. Bedingt durch die Umstände, die ich gelebt habe. Ich bin in einem Flüchtlingslager aufgewachsen, habe sehr viele Verletzte gesehen und ich war handwerklich schon als Kind, habe ich die Tendenz gehabt, manuell zu arbeiten und das hat sich dann getroffen und das war mein Traum, immer wieder Chirurg zu werden und das habe ich Gott sei Dank auch erzielt.
Wie ist dann der weitere Berufsweg gewesen? Also als Kind, wann haben Sie dann, ich weiß nicht, Schule konnten Sie ganz normal machen in Gaza oder war das nicht möglich wegen der Situation dort? Wie war das damals?
Also ich bin 72 geboren. Ich habe die Schule ganz normal besucht bis zu meinem 18. Lebensjahr, habe auch mein Abitur dort gemacht. Und
in der Hauptstadt, in Gaza-Stadt oder?
In Khan Yunis, das ist die zweitgrößte Stadt beziehungsweise Flüchtlingslager, das dazu gehört. Und 1990 habe ich meinen Abschluss gemacht, mich beworben bei der deutschen Botschaft beziehungsweise hier in Deutschland für einen Studienplatz bekommen und ganz regulär, normal mit Studiumvisum nach Deutschland am Weihnachten 90 eingereist.
So, da konnten Sie noch kein Wort Deutsch oder wie waren Sie da
doch
vorgebildet?
Ein Wort konnte ich.
Guten Tag, nein.
Botschaft.
Ach so, okay. Ja. Und wie haben Sie es gelernt?
Ich habe Deutsch in Deutschland gelernt. Ich konnte sehr gut Englisch damals und dann habe ich in Erlangen einen Sprachkurs besucht bei einem Privatinstitut und anschließend habe ich mich angemeldet für ein Vorbereitungsjahr. Das nannte sich damals Studienkolleg und das habe ich in Münster, Nordrhein-Westfalen, besucht für 2 Semester und anschließend habe ich meinen Abschluss gemacht und mit meiner Abiturnote plus im Abschluss von diesem Vorbereitungsjahr konnte ich mich um einen Studienplatz für die Medizin bewerben.
Okay, und wie Abitur, Abschluss haben Sie dann quasi schon in Gaza komplett erworben und der wurde ja auch anerkannt, oder?
Eben nicht, deswegen musste ich dieses Jahr damals machen. Also der Abitur wurde nur zum Teil anerkannt, das wurde die Abiturnote nur zu 50% angerechnet und ich musste hier eine sehr, sehr gute Note bekommen, damit der Durchschnitt ein Studienplatz erreicht. Und
wie hoch war der Durchschnitt?
In Deutschland 1,3.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ohne hier, ich sag mal, aufgewachsen zu sein, Hut ab.
Also, ja, das,
weil man muss ja auch erstmal mit den gesellschaftlichen Bedingungen hier zurechtkommen. Ich meine, es ist kalt, man versteht die Menschen nicht, die sehen irgendwie auch alle anders aus. Wie war das für Sie, als Sie hierher kamen? War das so ein heftiger Kulturschock oder haben Sie sich ganz schnell hier akklimatisiert?
Unterschiedlich. Also Kulturschock erlebt, glaube ich, fast jeder, der vom Süden nach Norden kommt und umgekehrt. Allerdings habe ich ja ein Ziel vor Augen gehabt und ich habe mich darauf fokussiert. Dadurch, dass ich im Studentenwohnheim gelebt habe, habe ich Kontakt zu vielen Studenten gehabt aus der ganzen Welt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, auch sofort die deutsche Sprache zu erlernen, weil ich ja gezwungen war zu sprechen. Das war ein Vorteil. Und mit der Kultur insgesamt habe ich eigentlich eher ein bisschen später sogar mehr Schwierigkeiten gehabt, weil man ja im Studentenwohnheim das nicht richtig mitbekommt. Ja, man hat mehr mit ausländischen Studenten zu tun, man hat weniger mit dem Alltag an sich zu tun. Aber
wann kam das?
Im Studium. Gerade wenn man Arbeit gesucht hat, damals waren die Verhältnisse ganz anders als hier. Als Student durfte man nur in den Ferien arbeiten, das war für mich wichtig, um mein Studium selber zu finanzieren.
Was haben Sie dann gemacht während der Semesterferien?
Alles, was man sich vorstellen kann.
Erzählen Sie.
Also ich habe in verschiedenen Fabriken als Aushilfe gearbeitet. Ich habe lange Zeit in einer Druckerei gearbeitet. Ich habe bei einer Handelskette im Lager gearbeitet. Aber in den letzten Semestern habe ich als Pflegekraft im Krankenhaus gearbeitet, was mir geholfen hat, nicht nur finanziell mein Studium zu finanzieren, sondern auch medizinisch parallel auch mich so weiterzuentwickeln.
Das heißt, so ein Stipendium oder Ähnliches hatten Sie gar nicht? Sie mussten sich das alles selbst erarbeiten?
Ich habe kein Stipendium gehabt, aber es gab immer wieder von verschiedenen Institutionen, gerade zu den Examiner, die Möglichkeit, sich um ein begrenztes Stipendium zu bewerben. Das habe ich auch gemacht. 2-mal, aber das waren wirklich nur für die Zeit, damit man in den Ferien auch die Examiner machen kann. Aber das hätte niemals gereicht. Ja.
Also haben Sie nur ein paar tausend Mark bekommen
genau so ist das
ganze Studium und den Rest selbst irgendwie erarbeitet?
So ist es.
Sind Sie denn alleine hergekommen oder hatten Sie Brüder, Verwandte, Freunde? Kannten Sie jemanden hier vielleicht aus Palästina oder waren Sie vollkommen auf sich allein gestellt?
Ehrlich gesagt, Deutschland war niemals mein Ziel. Aber es war zwangsläufig so. Ich habe 2 Brüder vor mir in Deutschland gehabt. Der Ältere, 6 Jahre älter, der ist Unfallchirurg, hatte damals Medizin studiert in Erlangen. Das ist der Grund, warum ich auch nach Erlangen gekommen bin. Und ein 2. Bruder, der 2 Jahre älter ist als ich, der ist Ingenieur, hat Maschinenbau in Darmstadt studiert. Also wir waren vor mir da und dann war es für die Familie einfacher, den 3. Sohn auch nach Deutschland zu schicken, dass die Familie einigermaßen beieinander ist.
Ihre Eltern, leben die noch oder sind die verstorben?
Sind vor einigen Jahren verstorben, ja.
Aber im Gazastreifen noch gelebt bis zuletzt, oder?
Mein Vater ja, aber meine Mutter, sie hatte sich einen Schenkelhalsbruch zugezogen, musste, also sie ist in Gaza operiert worden, aber nicht so gut. Deswegen mussten wir sie nach Jordanien holen. Dort ist sie operiert worden und sie konnte aber nicht zurückkehren wegen der Sicherheitslage. Und leider nach 2-3 Jahren hat sie eine schwere Erkrankung erlitten und ist verstorben danach in Jordanien.
Das heißt jetzt Verwandtschaft ersten Grades haben Sie nicht mehr in Gaza oder haben Doch. Sie da enge Verbindungen noch hin?
Natürlich, meine zwei Schwestern leben dort okay. mit ihren Kindern, plus meine Onkel, Cousin, Cousinen und so weiter. Wir haben unser Haus dort, wir haben ein Grundstück dort.
Ja. Okay. Okay, können Sie aber auch nicht hinreisen seit ein paar Jahren jetzt, seit den Anschlägen oder?
Das letzte Mal, dass ich in Gaza war, war 2006. Damals gab es einen Zwischenfall an der Grenze und ich konnte sogar gar nicht ausreisen.
Okay.
Und ich bin ja französischer Staatsbürger, ich musste mein Konsulat kontaktieren und der Konsul hat das organisiert, hat mich bei einem abenteuerlichen Einsatz mit gepanzertem Fahrzeug, Bodyguards und so weiter aus dem Gazastreifen rausgeholt.
Warum sind Sie französischer Staatsbürger?
Ganz einfach, weil meine Frau Französin ist.
Okay.
Und früher war ich ja staatenlos offiziell, weil den
Palästina
Staat
Palästina wird nicht anerkannt.
Also bis vor ein paar Jahren nicht. Mittlerweile ist es Autonomiebehörde ist anerkannt und bei manchen Bereichen sind wir als Staat anerkannt. Aber im Jahr 1997 habe ich die Staatsbürgerschaft bekommen und damals war ich ja staatenlos. Und die französischen Behörden sind selber auf mich zugekommen, haben mir vermittelt, dass ich das machen sollte. Das habe ich auch gemacht.
Wo, Ihre Frau haben Sie aber in Erlangen kennengelernt, oder was?
Richtig. Ich habe meine Frau am 7. Januar 1991 kennengelernt. Okay. Zufällig die erste Person im Studentenwohnheim, als ich das erste Mal die Küche betrat und die erste Begegnung und es hat gefunkt.
Und gehalten bis heute.
Richtig. Herzlichen
Glückwunsch dazu, das ist ja toll.
Vielen Dank, Dankeschön.
Das heißt, jetzt leben Sie ja schon seit wie vielen Jahren dann in Deutschland?
Zusammengerechnet sind es 35 Jahre.
Wahnsinn. Aber ja. Weil man jetzt eine EU-Staatsbürgerschaft hat, kann man eine Deutsche jetzt natürlich nicht auch noch annehmen wahrscheinlich.
Das könnte man annehmen.
Okay.
Meine zweitälteste Tochter hat in der Tat die deutsche Staatsbürgerschaft, aber weil wir alle sonst Franzosen sind, ehrlich gesagt, ich habe das bisher nicht gebraucht und ich bin so eigentlich gar nicht ablehnend. Nur man hat nicht den Drang unbedingt, das zu machen. Das ist mehr administrative okay. Aufgaben und so weiter.
Sie sprechen dann aber also Arabisch wahrscheinlich, Französisch oder Englisch, Deutsch?
In der Tat vier Sprachen, ja.
Und alle gleich gut, oder?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, Arabisch ist meine Muttersprache. Ja, Deutsch, klar. Das ist die Sprache, in der ich jeden Tag spreche und in der ich auch träume. Und die Sprache, die ich liebe. Französisch ist eine wunderschöne Sprache. Spreche ich mit der Familie, wenn ich in Frankreich bin, meiner Frau. Und Englisch ist die internationale Sprache. Das gehört einfach dazu. Ich habe auch ein bisschen Hebräisch gelernt, als ich zu Hause war. Ich kann lesen und schreiben, aber sprechen habe ich einiges verlernt.
Von Erlangen und Sie waren kurz in Münster, haben Sie ja gesagt, für dieses Vorbereitungsjahr in Anführungsstrichen. Wie ging der Weg dann weiter? Warum sind Sie jetzt am Ende in Castrop-Rauxel gelandet? Beziehungsweise Sie wohnen ja in Dortmund.
Sehr interessante Frage. ich habe nichts geplant, ehrlich gesagt. Also ich habe mich nach dem Abschluss vom Vorbereitungsjahr in Münster für ein Studium, Medizinstudium beworben. Und mir wurde ein Studienplatz in Würzburg zugeteilt, in Bayern. Und dort habe ich auch studiert, meinen Abschluss gemacht und der Plan war, nach Frankreich auszuwandern. Aber weil wir finanziell wirklich pleite waren, hat meine Frau und ich haben entschieden, anstatt jetzt ein neues Abenteuer anzufangen in Frankreich, ein bisschen die finanzielle Lage vielleicht ein bisschen aufzubessern und dann später den Wechsel nach Frankreich vorzunehmen. Somit habe ich die Karte einfach genommen und geschaut, welche Städte in der französischen Grenze in Deutschland Krankenhäuser haben. Und mich bei 15 Krankenhäusern beworben und ich habe einen Platz für die Ausbildung in im Ortenau-Kreis in der Nähe von Straßburg bekommen. Mhm. Dort habe ich meinen Facharzt gemacht für Chirurgie, Allgemeinchirurgie, dann Schwerpunkt Unfallchirurgie. Vor anderthalb Jahren habe ich gewechselt nach La im Schwarzwald, das ist Lehrkrankenhaus der Uni Freiburg. Und dann habe ich als Oberarzt dann weitergearbeitet, bis meine Frau und meine Kinder mir gesagt haben, Schwarzwald ist wunderschön, aber sonst langweilig, das ist wenig los hier und wir wollen ein bisschen mehr erleben. Dann habe ich mich entschieden zu wechseln und ich habe eine Stelle in Lüdenscheid gefunden. Mhm. So habe ich 2013 als Oberarzt von Aachen im Ortenau-Kreis nach Lüdenscheid gewechselt.
Ist genauso. Sauerland ist doch genauso wie Schwarzwald.
So ist es. Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich möchte nicht in Lüdenscheid wohnen, in Dortmund. Es ist ein bisschen schöner und man kann vieles unternehmen. Aber die Landschaft in Lüdenscheid ist hervorragend. Also das war wirklich sehr schön. Ja, und nach 3 Jahren Lüdenscheid, ich bin sehr schnell dann aufgestiegen zum leitenden Oberarzt. Und nach 3 Jahren habe ich mir gedacht, okay, das ist schön und gut. Großes Krankenhaus, ich habe sehr vieles gelernt, aber das Pendeln jeden Tag. Und manchmal habe ich 2 Stunden auf der Autobahn verbracht. Und außerdem,
das war noch bevor die Brücke abgerissen werden musste. Ne?
Genau so ist es, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich suche was in der Nähe. Und so habe ich in Castrop-Rauxel eine Stelle gefunden, habe dort angefangen und seitdem bin ich da. Also wie gesagt, ist nicht so geplant, aber es ist so ergeben.
Wie kommt das denn, dass man so stark Karriere macht? Also leitender Oberarzt schon in Lüdenscheid und so. Waren Sie einfach so gut in Ihrem Job?
Ich lasse das den anderen das beurteilen, aber ich kann nur sagen, dass ich niemals mich beworben habe für eine leitende Oberarztstelle und niemals auch für die Chefarztstelle nicht. Ich habe gewechselt, war der jüngste Oberarzt zwischen 4 in Lüdenscheid, der nächste war 7, 8 Jahre älter, war 10 Jahre im Haus. Und die Frage vom Chefarzt damals war, wie stellen Sie sich vor, wie es sich weiterentwickeln wird und wo sehen Sie sich in ein paar Jahren? Dann habe ich gesagt, ich möchte mich nur ins Team integrieren und schauen, dass ich selber zurechtkomme, zumal das Haus sehr groß ist.
Okay.
Und nach 3 Monaten kam er auf mich zu, dann hat er mir gesagt, also das ist viel zu schade, dass Sie jetzt nur als normaler Oberarzt fungieren, Sie sollten aufsteigen. Und der leitende Oberarzt damals war 20 Jahre älter und wollte sowieso in den niedergelassenen Bereich gehen. Und somit bin ich aufgestiegen. Genau, übrigens, nach Castrop-Rauxel bin ich nicht als Chefarzt gewechselt, sondern als Abteilungsarzt. Das ist im Prinzip ähnlich wie leitender Oberarzt. Ich habe aber Chefarztliquidation gehabt, weil ich ein breiteres Spektrum hatte und bestimmte OPs habe ich mitgebracht, die nicht im Haus waren. Also ich durfte auch Privatpatienten selber behandeln und so weiter. Aber nach circa 6, 7 Monaten haben wir gemerkt, dass der Aufstieg, also beziehungsweise die Geschäftsführung hat entschieden, dass ich die Chefarztstelle übernehmen soll.
Da hat man dann natürlich, also sagt ja leitender Oberarzt und Chefarzt auch schon, da hat man weitere Aufgaben. Also man leitet Teams, man ist quasi der Chef. Man muss vermutlich keine Dienstpläne schreiben, aber doch irgendwie auch Krisengespräche führen, wenn es Probleme gibt oder so. Und man hat unheimlich viel andere Verantwortung über das Fachliche hinaus. Liegt Ihnen das sehr oder würden Sie sagen, Sie machen eigentlich lieber die Operation?
Ich glaube, es ist ein Automatismus. Das lässt sich nicht vermeiden, egal wo ich war. Ich war auch als junger Assistentarzt der Assistentensprecher und ich habe die Dienstpläne auch gemacht und für die Oberärzte genauso als jüngster Oberarzt. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die wir nicht direkt beeinflussen können. Natürlich kann man das wollen oder nicht wollen und das macht auch die Qualität aus, ob man dahinter steht oder nicht. Aber ich glaube, das gehört zu meiner Persönlichkeit, selbst wenn ich das nicht wollte.
Wie führen Sie so? Sind Sie streng? Sind Sie eher, hören Sie aufs Team? Versuchen Sie alle mit einzubeziehen in Ihre Entscheidung oder sind Sie der Boss und jeder muss nach Ihrer Pfeife tanzen?
Also die meisten sagen, dass ich streng bin. Ich glaube Ihnen auch. Aber ich würde mich selbst als entschlossen, sehr sozial und sehr, sehr gerecht bezeichnen. Und vielleicht manchmal komme ich zu streng vor, aber aus meiner Sicht nur, wenn es notwendig ist. Aber ansonsten, Gerechtigkeit ist für mich sehr, sehr wichtig.
Hören Sie denn rein ins Team, um Entscheidungen vorzubereiten? Also wenn irgendwas entschieden werden muss, hören Sie rein und fragen so ab, was meint ihr denn? Oder sagen Sie einfach, ich weiß eigentlich, wo es lang geht und sage jetzt, so machen wir es und dann wird es so gemacht?
Nein, also ich frage das Team, was Sie meinen. Ist es nicht nur einfach, um Ihre Meinung zu hören, sondern ich habe einen Ausbildungsauftrag und ich möchte wissen, wie weit Sie sind, jeder Einzelne. Ich frage nicht nur in der Runde, sondern auch jeden Einzelnen, was meinen Sie, was meinst du, was würdest du machen in der Situation? Auch organisatorische Sachen erwarte ich, dass Sie selbstständig werden. Schließlich soll Ihr Ziel sein, auch leitende Positionen zu übernehmen. Und da bereite ich Sie auch vor, organisatorisch. Das heißt, ja, ich tausche mich mit den Kollegen aus und nicht selten übernehme ich auch Ihre Vorschläge.
Was heißt es denn sonst, Chefarzt am Evangelischen Krankenhaus Castrop-Rauxel zu sein? Also da gibt's ja, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend, 5, 6, 7 Chefarztstellen oder wie viele sind da?
Ich glaube 9 oder 10 zurzeit, ja.
Was heißt das im Vergleich zu einer Station zu leiten oder eine Fachklinik zu leiten? Außer, dass man mehr Geld verdient.
Das mit dem Geld verdienen, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie viel die anderen oder die leitenden OVRs verdienen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich beschwere mich nicht, wir verdienen gut. Die Stelle als Chefarzt im EVK Castrop-Rauxel ist eine Position, die die Möglichkeit bietet, mit sehr netten, engagierten, freundlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Über die Jahre entwickelt sich so ein Verhältnis, und das hilft bei den in den schwierigen Zeiten. Wenn man sich denkt, ach, ich schmeiß es hin, und dann erinnert man sich dran, wie viel man eine soziale Kontakte aufgebaut hat, und man vermisst auch die Leute, wenn man ein paar Wochen weg war, und das finde ich wirklich super. Also die Stimmung insgesamt, gerade mit bestimmten Menschen, ist sehr, sehr gut, und es hat sich sehr, ein sehr gutes Verhältnis entwickelt.
Also da meinen Sie schon den Kontakt zu, weiß ich nicht, Kühne oder Bonnet?
Ich meine in allen Bereichen. Ja. Nicht, also ich meine auch im Pflegebereich, ich meine Pflegedienstleitung, ich meine OP-Personal, ich meine verschiedene Disziplinen, ob das Internisten, ob das Anästhesisten sind, ob das Neurologen sind. Ich meine wirklich Psychiater, Psychologen. Ich meine nicht nur Chefarztebene, sondern alle. Also ob vom kleinsten Mitarbeiter vom Haus bis zum Verwaltungsleiter.
Ich höre ja total gerne mal rein. Jetzt habe ich natürlich jemanden aus der Chefetage, aber wie ist denn so die Stimmung im Evangelischen Krankenhaus Castrop-Rauxel, also unter den und in der Belegschaft? Ist da eher so, Sie wissen, wir haben politischen Druck durch Krankenhausreform, aber auch gesellschaftliche Veränderungen, auch wirtschaftliche Probleme, beziehungsweise schon lange kein Wachstum mehr in Deutschland. Wie ist da so die Stimmung in der Belegschaft? Also ist da so ein großer Druck, den man täglich spürt? Man muss mehr Patienten durchschleusen, man muss mehr leisten, man muss, weiß ich nicht, weniger Pausen machen? Oder ist es eher so kameradschaftlich geprägt? Was ist da so Ihr Eindruck?
Also wir haben ja Phasen, wo man sehr optimistisch ist und denkt, oh, das läuft ja alles, wir haben genug Personal, genug Patienten, das läuft ja alles besser. Über die Zeit sind diese Phasen immer kürzer geworden, immer kürzer, immer kleiner geworden. Das hat Gründe im Gesundheitssystem, zum Beispiel Krankenhausreform. Sie haben bestimmt mitbekommen, dass wir unsere Abteilung, also ich habe die Abteilung für Endoprothetik aufgebaut, als ich gekommen bin.
Lassen Sie einmal den Fachbegriff erklären, was ist das?
Also die Operationen an, also Wechseloperationen an großen Gelenken wie Hüfte und Knie. Schulter gehört nicht dazu, zu der Reform, aber zurzeit gilt es nur für Knie- und Hüftprothesen. Mhm. Ja, Ersatz von Knie und Hüfte. Es gab die Entscheidung durch das Ministerium, welche Krankenhäuser diese Operation weiterführen dürfen. Und wir haben bei der ersten Anhörung diese Zulassung bekommen. Und dann hat die Geschäftsführung intern entschieden, dass die Zulassung von Castrop-Rauxel an Gelsenkirchen abgegeben wird. Und mir hat man freigestellt, in einem von den Krankenhäusern innerhalb vom Unternehmen meine Operation durchzuführen, und das mache ich seit circa einem Jahr in Witten. Jeden Donnerstag fahre ich nach Witten und operiere meine Knie und Hüften dort. Das hat dazu geführt, dass wir im Krankenhaus weniger Patienten haben, in Castrop-Rauxel, und somit weniger Einnahmen. Selbstverständlich hat es
auch... Und gerade diese Operation gelten auch ein bisschen so als Cash-Cow für die Geschäftsführung der Klinik.
Das ist sehr lukrativ. Das sind geplante Operationen, das heißt, man kann langfristig planen. Die sind finanziell attraktiv natürlich, und vor allem, das ist eine Aufwertung für eine Abteilung, wenn man auch diese Operationen anbieten kann. Auch für die Ausbildung, die Assistentin, die Oberärzte müssen auch diese Operationen vorweisen, wenn sie ihre Facharztprüfung machen. Natürlich hat das uns belastet, nicht nur mich persönlich, weil ich das aufgebaut habe, sondern auch dem gesamten Krankenhaus. Weniger Patienten, weniger Einnahmen. Automatisch hat man ein bisschen Sorgen gehabt, dass Stellen abgebaut werden. Und in der Tat, langfristig wird es auch dazu führen, dass wir weniger Personal in unseren Bereichen haben. Ich habe jetzt schon eine Oberarztstelle praktisch verloren, mindestens vorübergehend, weil wir insgesamt weniger operieren. Ich kann zwar verstehen, finanziell macht es ja Sinn, aber die Abläufe sind dann gestört, weil das, was man über Jahre etabliert hat, muss auf weniger Personal verteilt werden. Auch das OP-Personal macht sich große Sorgen. Es gab Tage dann, wo wir viel weniger operieren konnten, dadurch, dass wir weniger Patienten geplant haben. Und dann kommen manchmal so viele Notfälle auf einmal und mit dem wenigen Personal muss man bewerkstelligen. Und diese Turbulenzen, die fehlende Stabilität hat natürlich zur Verunsicherung geführt. Neben den allgemeinen Einflüssen, die von draußen kommen. Wir haben Ukraine-Kriege, wir haben Krieg, wir haben den Krieg im Nahen Osten, wir haben die Corona hinter uns, Corona-Krise und alles das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute weniger Geld haben und mehr ausgeben müssen. Und natürlich tauscht man sich aus, ob das in den Pausen ist, ob das bei Besprechungen ist. Und die Leute werden häufiger krank. Sie sind insgesamt unzufrieden. Das merken wir im Alltag definitiv.
Wie gehen Sie dann damit um? Also Sie sind ja auch in so einer Sandwich-Position. Sie müssen zum Teil ja auch Entscheidungen der Geschäftsführung nach unten mit vertreten eigentlich, aber sind ja als Leiter einer Abteilung dann auch so ein bisschen der Klassensprecher nach oben. Also da müssen Sie ja auch die Lobbyarbeit für Ihre Mitarbeiter dann nach oben in die Geschäftsführung tragen.
Mehr arbeiten.
Wie?
Das Spektrum noch weiter erweitern, um die fehlenden Eingriffe zu kompensieren. Habe ich auch über die Jahre gemacht. Wir haben die Schulterendoprothetik vor circa 6 Jahren eingeführt. Mittlerweile machen wir 76 Operationen im Jahr. Das ist schon eine sehr, sehr große Zahl.
Hier in Castrop-Rauxel wird also das Schultergelenk gewechselt.
Schultergelenk wird gewechselt und zwar, ich habe diese Woche 3 Stück gemacht. Das ist nicht wenig.
Und das ist komplexer als Knie oder Hüfte?
Das ist... insgesamt ist es komplexer, aber für einen Erfahrenen ist es ein Routineeingriff. Sagen wir mal so, nicht jedes Krankenhaus bietet das an. Und das ist natürlich etwas, was uns diese Last ein bisschen wegnimmt. Ja, dass wir auch lukrative und hoherwertige Operationen anbieten können. Und nicht nur das, auch da die Patienten, die mit Schulterproblemen zu uns kommen, mit dem gesamten Spektrum auch versorgen können, ob sie eine normale Schulterarthroskopie brauchen, Schulterspiegelung, ob sie einen normalen Bruch haben, der mit einer Platte versorgt wird, oder ob sie eine komplexe Fraktur, also Bruchverletzung haben oder Arthrose haben. Wir können die Schulter in Castrop-Rauxel von A bis Z versorgen.
So, nee. Und das ist dann etwas Neues, was man sich als Schwerpunkt setzt, wo man die Abgänge auf der anderen Seite ersetzen kann.
Mindestens zum Teil.
Okay, weil Schulter nicht so häufig vorkommt wie Hüfte und Knie, weil Hüfte ist schon eine altersbedingte Standardoperation.
So ist es. Patientinnen mit Arthrose, mit Verschleiß am Schultergelenk können das über die Bewegung von der Halswirbelsäule, Ellenbogen und Handgelenk kompensieren.
Ah ja. Das Gelenk ist viel flexibler als...
Das ist richtig. Okay. Das ist ein muskelgeführtes Gelenk und das wird rotiert, also gedreht in 3 Dimensionen und somit kann man das ein bisschen besser kompensieren durch Bewegung von der Halswirbelsäule, Ellenbogen und Handgelenk. Ja.
Beim Laufen braucht man die Hüfte, fertig.
So ist es. Ja, Hüfte und Knie braucht man als Stand, braucht man für Belastung, Mobilität und so weiter. Ja. Aber im Bereich von der Beckenchirurgie haben wir auch vor einigen Jahren die minimalinvasive Versorgung von Beckenbrüchen und so weiter, das bieten wir an. Im Bereich der Allgemeinchirurgie, weil ich auch Allgemeinchirurg bin, versorgen wir die Patienten mit infizierten Wunden, mit diabetischem Fuß und so weiter und so fort. Das heißt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, also meine Aufgabe ist es, den Leuten ein bisschen Sicherheit zu vermitteln. Und Sicherheit kann nur entstehen, indem man diese Defizite kompensiert. Und ich versuche das durch Erweiterung vom Spektrum und besonders diese lukrativen Eingriffe, die vergleichbar sind, intensiver und häufiger zu machen.
Was ist denn für Sie als Arzt jetzt, ist ja oft eine Abwägungssache, glaube ich. Man hat einen Ethos, einen medizinischen Ethos, auch einen Kodex, der gilt in der Ärzteschaft und so weiter, bis zum Hippokratischen Eid vielleicht, keine Ahnung. Man hat aber auch den Druck von der Geschäftsführung, du musst eine Fallzahl haben. Man kann ja dann theoretisch als Arzt, ist man ja derjenige, der das Königswissen hat gegenüber dem Patienten, kann sagen, ja, du brauchst jetzt aber unbedingt das neue Schultergelenk. Mhm. Das hilft einem bei der Fallzahl. Die Geschäftsführung klatscht Applaus und sagt, super, hast du wieder eine Schulter operiert, bringt uns Geld. Der Patient denkt vielleicht auch, ja, ist super, vielleicht war es aber gar nicht notwendig medizinisch. Das ist doch immer so eine ganz schwierige Sandwich-Position als Arzt, wo man dazwischen hockt und entscheiden muss. Wie verkraftet man das quasi, da immer die richtige Entscheidung für alle Seiten zu treffen?
Also erst vielen Dank für die Frage. Das ist eine Frage, die wirklich besprochen werden muss. Ich glaube, die Vorstellung von draußen, Druck von der Geschäftsführung und so weiter und so fort, wird manchmal falsch verstanden. Ich habe es nie erlebt, dass ich angerufen werde und man mir sagt, okay, Herr Muster, Sie haben zu wenig operiert, Sie müssen mehr machen. So ist es nicht. Wir haben Abteilungsbudgetsitzungen viermal im Jahr im Durchschnitt. Wir haben Gespräche einmal im Jahr mit verschiedenen Krankenhäusern gemeinsam mit der Geschäftsführung. Natürlich werden die Zahlen vorgestellt. Eigentlich braucht man uns nicht unbedingt explizit zu sagen. Wir sehen es auch selber. Und wenn die Motivation erst nur von extern kommen soll, dann funktioniert es nicht. Also meine Einstellung ist so, ich brauche nicht, dass jemand von mir von außen sagt, komm, du hast zu wenig gearbeitet. Nein, das machen wir selber aktiv. Das ist das eine. Zweite Sache ist, oft verbindet man Chirurgie mit einem Arzt, der ein Messer in der Hand hat. Vergesst dabei, oder vielleicht vermitteln wir Ärzte das nicht, dass wir sehr, sehr viele Patienten konservativ behandeln. Das bedeutet ohne Operation und ohne Narkose. Also zu mir in der Sprechstunde kommen extrem viele Patienten, die gar keine Operation brauchen. Sie kommen zur Beratung, sie bekommen von uns Rezepte für Krankengymnastik, für verschiedene Physiotherapiemaßnahmen. Ich bin selber Manualmediziner. Das bedeutet, ich habe die Ausbildung für die Manualtherapie gemacht und behandle auch die Patienten mit meinen eigenen Händen, wenn es nötig ist, ohne sie operieren zu müssen. Und das ist der Weg. Das heißt, dass man alle Optionen hat, sowohl operativ als auch konservativ, um dem Patienten das anzubieten, was ihm hilft, was den Patient auch weiterbringen kann. Und letztendlich, die Leute, sie informieren sich heutzutage über alles Mögliche mit
Google und KI.
KI und so weiter. Also die meisten Patienten sind schon sehr gut aufgeklärt. Das heißt, dass ich über den Patienten hinweg bestimme. Also ich glaube, das kommt sehr, sehr selten vor.
Was ist, wenn Sie selbst mal Patient sind? Kommt ja vielleicht vor, auch vielleicht in einem Fachbereich, wo Sie sich selbst nicht so perfekt auskennen, wie Sie das schildern. Würden Sie dann immer sagen, ach, ich hole mir lieber noch einen zweiten Rat, also eine neutrale Instanz, ohne dass der zweite schon weiß, was der erste empfohlen hat, um einfach abzuklopfen, ist das jetzt der richtige Ratschlag? Also auf für den Patienten, oder ist das eher einer, der auf die Kohle guckt?
Also meistens hat man ein Gefühl dafür, auch als Patient, selbst wenn man sich nicht gut auskennt. Wenn man das Gefühl hat, dass man nicht ausreichend aufgeklärt wurde, wenn man das Gefühl hat, dass es Alternativen geben kann, dann niemals schnell die Entscheidung treffen. Wirklich immer, auch meine Patienten, die zu mir kommen, ich kann nur dazu raten, wenn man nicht 100% überzeugt ist, bitte warten, zweite Meinung, dritte Meinung, was ich übrigens sehr, sehr häufig selber vorschlage. Ich schlage meinen Patienten manchmal vor, die nicht ganz überzeugt sind, dass sie sich woanders vorstellen und sich eine zweite, dritte oder vierte Meinung holen. Also das mache ich auch selber aktiv. Ja?
Okay, da haben Sie keine Angst, keine Scheu, dieses Selbstbewusstsein haben Sie.
Im Gegenteil, ich finde das extrem wichtig. Ich möchte niemanden operieren, gerade bei einem Wahleingriff, der nicht 100% überzeugt ist. Er soll bitte sich nicht von mir operieren lassen. Weil sobald irgendwas nicht gut läuft, und das kann ja vorkommen, wir sind Menschen, dann würde er sich denken, ich habe es mir gedacht und das will ich nicht. Also gerade bei Wahleingriffen, da sollen die Patienten wirklich sich Zeit lassen und wenn sie es brauchen, zweite, dritte oder vierte Meinung holen. Da habe ich kein Problem damit.
Wie oft kommt es dann so vor, dass Sie so richtig Rechtsanwälte gegen sich haben, Klageverfahren? Passiert das oft so im Alltag oder ist das eigentlich eine große Ausnahme?
Also ich glaube, Rechtsanwälte, Versicherungen in Deutschland sind sehr einflussreich und die meisten Leute haben auch Rechtsschutzversicherungen. Also das lässt sich nicht vermeiden. Wir haben das immer wieder. Wir haben auch unsere Rechtsabteilung. Es muss selektiert werden, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Stellungnahme, wenn wir Fehler machen. Natürlich muss man die Fehler einfach eingestehen, wenn es nachgewiesen wurde. Wir sind eine Ausbildungsstätte. Also meistens sind es unerfahrene Kollegen, die den Fehler machen, aber auch erfahrenen Chirurgen kann auch ein Fehler unterlaufen und im Prinzip sind wir genauso wie alle anderen Krankenhäuser. Wir haben auch Fehler und wir haben manchmal Prozesse, die wir über Jahre auch schreiten müssen.
Wenn Sie jetzt 10 Jahre EVK mal so im Rückblick sich anschauen, bedauern Sie da irgendwas? Eine Entscheidung, die Sie getroffen haben oder einen Fehler, wo Sie heute anders vorgehen würden?
Was mich am meisten belastet ist, dass ich vieles aufgebaut habe und dabei selber keinen Fehler gemacht habe, aber die anderen für mich eine Entscheidung getroffen haben, die nicht passt zu meiner Leistung. Das ist das, was mich, ich habe es auch offen kommuniziert.
Haben Sie mal darüber nachgedacht, dann zu gehen in der Zeit?
Ja.
Und?
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein.
Warum sind Sie noch da?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben anfangs gesagt, was man sich alles aufbaut über 10 Jahre. Und es gibt ja Vorteile, Nachteile, positive und negative Sachen, da muss man es abwägen. Und man guckt sich natürlich um und hört sich Sachen an und vergleicht. Was habe ich davon, wenn ich jetzt weggehen würde? Ich musste viele Sachen neu aufbauen und also diese Veränderung betrifft nicht nur Castrop-Rauxel, das betrifft Nordrhein-Westfalen und das streckt sich aus auf die ganze Republik von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Und eine Veränderung jetzt mitzumachen in dieser Zeit, ich glaube, ist es ein gewisses Risiko auch dabei. Von daher ist es eine Abwägungssache. Und man versucht, das Beste draus zu machen, sagen wir mal so.
Sind Sie denn wohl in 5 Jahren noch da, oder?
Weiß ich nicht.
Wie alt sind Sie nochmal?
53.
Also wenn Veränderungen, dann vielleicht jetzt nochmal oder kann man auch später noch machen? Oder?
Ich glaube, es gibt die Mediziner, die mit 70 Jahren noch arbeiten, 75, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich gehöre dazu, dass ich nur dann aufhören würde, wenn ich wirklich körperlich und gesundheitlich nicht mehr kann. Wie sich das in den nächsten 5 Jahren entwickeln würde, hätten Sie mir die Frage vor 3 Jahren gestellt, dann hätte ich gesagt, definitiv ja. Aber mit der neuen Entwicklung muss man schauen, wie es weitergeht, weil die Belastung ist höher. Wir müssen nicht nur vor Ort denken, sondern in der Breite auch die Kommunikation anderen Krankenhäuser, neue Geschäftsführung, die sich neu positioniert und so weiter und so fort. Das alles beeinflusst unsere Entscheidungen.
Ist das denn besser in diesen größeren Verbünden oder ist das eigentlich zu schwierig? Weil Sie haben ja von diesem EVA Ruhr gesprochen, wo jetzt Augusta Recklinghausen mit dabei ist. Witten, hatten Sie selbst angesprochen, ist ja schon länger Teil der evangelischen Krankenhausgemeinschaft, aber es sind jetzt, wie viele Klinikstandorte? 7?
7.
7, ne? Ja. Also vorher waren es 3 mit oder 4 mit Herne, Wanne, Witten und Castrop-Rauxel.
Ja.
Das wird unübersichtlicher alles. Oder wird das, ist das eigentlich besser für eine Gesellschaft, weil sie dann besser eben diese Schwerpunkte bilden kann und sagen kann, gut, dann machen wir das eine in Gelsenkirchen, das andere in Witten. Und fokussieren uns in Castrop-Rauxel auf eine dritte Sache. Ich weiß nicht, ob es die Geriatrie ist oder die Psychiatrie, wo ja Castrop-Rauxel durchaus auch für bekannt ist.
Gerade diese Frage sollte vielleicht mal an die Geschäftsführung gestellt werden.
Habe ich schon öfter gemacht.
Ja. Also ich sehe da aus meiner Perspektive als Arzt, also in der Summe für mich persönlich, was mich persönlich anbetrifft, meine Abteilung und so weiter, das war bisher in der Summe ein Nachteil. Aber ich kann sehr gut verstehen, warum die Geschäftsführung diese Entscheidungen trifft. Und ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ohne diese Maßnahmen, diese Fusionen, wird es heutzutage gar nicht gehen. Man steigende Kosten, auch die Gehälter müssen angepasst werden und so weiter. Ich kann sehr wohl verstehen, wenn man lange als Konzern bestehen will, dann muss man bestimmte Veränderungen vornehmen. Jetzt hat es mich getroffen. Sage ich mal so. Und natürlich kann ich nicht behaupten, dass ich zufrieden bin. Aber ich habe Verständnis dafür, warum die Entscheidung getroffen wurde. Ich bedauere es aber, dass es zu meinem Nachteil war.
Also was ist denn dann jetzt Ihr konkretes Ziel so in den nächsten Jahren? Was bauen Sie jetzt genau auf oder woran arbeiten Sie mit dem Team? Oder wissen Sie das noch gar nicht so genau?
Doch, ich habe eine klare eigentlich Vorstellung, was ich
mache. Sie können es noch nicht verraten.
Doch, ich kann es auch verraten. Also medizinisch, ich bilde sehr gerne aus. Ich möchte gerne weiterhin intensiv meine Assistentärzte, meine Oberärzte weiterentwickeln, dass sie selber selbstständig werden und auch ihren Weg machen. Das ist mir wichtig. Ich werde versuchen, weiter neugierig zu bleiben, vielleicht mal neue Bereiche zu entwickeln. Ich habe fast jedes Jahr etwas zum Spektrum dazugenommen. Ich bin häufig auf Fort- und Weiterbildungen und habe dadurch extrem vieles gelernt und selber praktiziert, auch das Spektrum bereichert im Krankenhaus. Mein Ziel ist es, das Niveau von Castrop-Rauxel nicht nur zu halten, sondern weiterzuentwickeln. Und dass wir sogar mit den Unikliniken, was Spektrum angeht, auch versuchen mitzuhalten. Ich denke mal, dass die Abteilung imstande ist, auch das zu schaffen.
Lassen Sie uns noch mal einmal ein bisschen persönlicher werden. Wenn Sie sind aus dem Gazastreifen hergekommen, wie sehr prägt Sie das bis heute eigentlich? Das, was Sie da als Kind in der frühkindlichen Prägung erlebt haben, inwieweit spielt das eine Rolle für Ihre heutige Arbeit?
Extrem. Also ich bin 24 Stunden im Gedanken im Gazastreifen. Ich kann das nicht verleugnen, ich kann das nicht verstecken.
Okay.
Es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich bin unter Besatzung geboren, aufgewachsen. Ich habe sehr viel gelitten unter der Aggressivität der Besatzer, der Soldaten. Und ich habe sehr, sehr viele Freunde in meiner Jugend verloren, die erschossen wurden. Der Volksaufstand im Jahr 87 habe ich miterlebt. Ich war 15, 16 Jahre alt. Ich habe 3 Jahre lang unter Kriegsumständen gelebt und überlebt. Meine Familie ist noch da. Wir haben in den letzten 2 Jahren über 50 Personen in der Familie verloren. Unser Haus wurde bombardiert, zerstört. Immer noch lebt meine Schwester oder 2 Schwestern leben in Zeltlager und haben kaum zum Essen, zum Trinken. Eine Nichte, die dialysepflichtig wurde, ist gestorben, weil sie nicht die Möglichkeit hatte, behandelt zu werden. Andere Sachen erspare ich Ihnen, die Einzelheiten, aber Sie können sich das vorstellen. Und von daher, ich kann ja nicht anders. Es ist im Prinzip mein Schicksal. Auf der anderen Seite überlege ich mir, was kann ich tun? Ich unterstütze die Leute dort so viel ich kann.
Also vor allem finanziell, oder?
Finanziell vor allem, aber moralisch, mental. Ich habe Kontakt zu Ärzten dort, nehme teil an WhatsApp-Gruppen für Beratung bei bestimmten Verletzungen und so weiter, was man machen kann. Die palästinensischen Ärzte in Deutschland haben sich auch so organisiert, dass wir mindestens Ratschläge geben können, was man machen kann und wie die Behandlung verbessert werden kann. Aber einreisen dort dürfen wir nicht.
Auch nicht als Teil einer Hilfsorganisation? Ich weiß nicht, Kadus oder Ärzte ohne Grenzen oder es gibt ja auch...
Als Palästinenser darf man nicht.
Ah, okay.
Ich habe einen Freund, ein ägyptischer Kollege, der mit mir in Lüdenscheid gearbeitet hat. Er war 2-mal dort. Er durfte einreisen, weil er kein Palästinenser war. Aber die Palästinenser, sie bekommen keine Einreiseerlaubnis.
Hintergrund ist, weil die möglicherweise politisch gebiased sind oder was?
Die Behörden, die Zulassung erteilen, wollen ja das Land von Palästinenser evakuieren und nicht, dass Palästinenser dorthin kommen. Und von daher, die Gäste, die kommen, das ist ja gesichert, dass sie wieder das Land verlassen. Das Land soll ja leer werden, damit Siedlungen dort gebaut werden. Von daher, für uns Palästinenser, das ist die Heimat. Man kehrt in die Heimat zurück, das will man aber nicht.
Ist das für Sie auch so im, ich weiß nicht, Klinikalltag manchmal Thema oder gar nicht? Also können Sie das während der Arbeit alles ausblenden? Werden Sie darauf angesprochen? Gibt es vielleicht sogar Diskussionen mit Patienten oder so, die vielleicht auch neugierig sind, woher Sie abstammen? Oder wie ist das so in Ihrem beruflichen Alltag hier?
Also immer wieder gibt es Patienten, die neugierig sind. Ich persönlich empfinde das als sehr positiv, dass man sich für den anderen interessiert. Ich frage auch manche Patienten, aus welcher Ecke aus Deutschland sie kommen, wenn sie einen besonderen Akzent haben, weil ich ein bisschen rumgekommen bin und ich finde das angenehm. Also wenn man fragt, natürlich der Ton ist entscheidend. Warum?
Also manchmal schwingt so mit, und wann gehst du wieder weg oder so?
Wenn diese Frage kommt, dann antworte ich das nicht. Sie haben mich hier für eine Ewigkeit, ich verlasse das Land nie, antworte ich. Ja, also es immer wieder wird die Frage gestellt, wo kommen sie her und so weiter. Viele Leute halten mich für einen Syrer. Viele denken, dass ich mit der letzten Welle gekommen bin. Aber auf den Krieg angesprochen, natürlich hat man oft ein bisschen Solidarität, aber ich merke, dass die Leute absolut nicht aufgeklärt sind über die politische Lage dort. Also im Großen und Ganzen, die meisten Leute haben wirklich ganz, ganz wenig Ahnung.
Es ist ja auch ein sehr, sehr komplexes Thema und irgendwie ist es schwer, auch die richtige Antwort darauf auf viele Fragen zu finden vielleicht. Aber wir wollen jetzt natürlich hier auch keine politische Diskussion führen. Das wird aus meiner Sicht auch zu weit führen. Da werden Sie mir natürlich auch mit Ihren Kenntnissen und Ihrem Wissen von vor Ort überlegen. Ich war mal 4 Wochen in Israel und Palästina, habe da eine Rundreise gemacht. War nicht im Gazastreifen, aber in palästinensischen Gebieten auch und so. Habe also zumindest das mal kennengelernt, wie das so ist mit dem Siedlungsbau auf den Bergen, überall im Land verteilt und so. Und das, diese Schwierigkeit, die sich dann ja in Jerusalem zum Beispiel auch sehr fokussiert, irgendwie in einem Melting Pot, wo alle jüdische, christliche, aber auch arabische Traditionen sich irgendwie auf einem Tempelberg vereinen oder eben auch nicht vereinen. Das ist ja dann vielleicht auch der Konflikt und so. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Wurden Sie schon mal angesprochen, wann kommt denn der Arzt, wenn Sie ins Zimmer gehen? So, also insofern, als dass man sagt, der ist ja Ausländer, der kann ja gar nicht irgendwie Chefarzt hier sein oder so? Oder ist das, nein, passiert sowas, nein, gar nicht?
Das ist mir persönlich nie passiert. Mhm. Also diese Art von, sag ich mal, Diskriminierung.
Rassismus, ja.
Habe ich selber nicht erlebt. Also wenn es hinter meinem Rücken passiert ist, dann habe ich das nicht mitbekommen. Nein, also die meisten Patienten, und ich würde mal sagen, über 90% aller meiner Patienten sind deutsche Staatsbürger. Mhm. Und ich werde mit Respekt und wirklich Anerkennung begegnet. Also von Seiten der Patientin her, da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Im Gegenteil. Also ich habe auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Patienten. Und was das angeht, ich kann mich, also als ich noch Assistent war, ja, in Süddeutschland, gab es 2-3 Vorfälle, aber da hat mein Chefarzt zu mir gestanden und die Leute auch richtige Antwort gegeben. Aber jetzt in meiner Position als Chefarzt, ich kann mich an keinen einzigen Vorfall erinnern, wo ich mich benachteiligt gefühlt habe. Im Gegenteil. Also respektvoll und wirklich anerkennend, da kann ich mich wirklich nicht beschweren.
Wenn Sie jetzt so im Alltag zur Arbeit fahren, machen Sie das mit einem guten Bauchgefühl gerade oder denken Sie, ach nee, irgendwie passt es gerade nicht?
Das sind die einzelnen Tage, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, wo ich dran denke, warum ich noch da bin. Ja? Aber im Großen und Ganzen, ich höre manchmal Musik, manchmal höre ich Nachrichten und versuche mich so weit zu entspannen und positiv zu denken und sage, na, um 16 Uhr, 17 Uhr habe ich das und das und das geschafft. Das wird ein toller Tag werden.
Freuen Sie sich am meisten auf Tage, wo Sie 5-6 Operationen haben oder eher, wo Sie im Büro sitzen oder eine ganz normale Sprechstunde machen in der Ambulanz oder so?
Versuchen Sie mal, einen Termin bei mir auszumachen, bei meiner Sekretärin, dann werden Sie die Antwort bekommen. Ich sitze nämlich fast nie im Büro. Also ich sitze so 10 Minuten, Viertelstunde, wenn ich mit dem Tag anfange, mache einen Ausdruck von meinen Patienten, schaue nach Laborwerte, nach den Operationen, vielleicht mal die wichtigsten Röntgenaufnahmen, versuche mal organisatorisch Aufnahmen, Entlassungen abzuchecken. Aber dann gehe ich in die Besprechung, mache meine Visiten und in der Regel gehe ich in den OP, mache manchmal die Sprechstunde. Im Büro sitze ich wirklich extrem selten, viel seltener, als ich gerne möchte, weil es gibt viele Aufgaben, die liegen bleiben und selbst wenn man die Zeit hätte nach 17 Uhr, man hat nicht die Energie und die Konzentration, das wirklich so zu erledigen, wie es sein soll.
Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche?
Im Durchschnitt 10, eher 11.
Am Tag?
Richtig.
Pausen?
Ich kenne keine Pausen. Wenn ich Pausen habe, dann zwischen den OPs trinke einen Kaffee oder arbeite im Computer, nehme ein Glas Wasser und nebenbei mache ich irgendwas am Computer oder telefoniere.
Kann ich irgendwie nachvollziehen. Im Geiste spüre ich das. Ich arbeite irgendwie ähnlich. Also es gibt Kollegen, die sitzen dann eine Stunde zusammen, machen Mittagspause, essen was, unterhalten sich über Gott und die Welt. Ist auch schön. Ich bin dann meist so eine Viertelstunde dabei und wenn mein Teller leer ist, bin ich eigentlich der Erste, der wieder aufsteht.
Ja, aber wissen Sie, ich glaube, die anderen haben recht.
Ja, warum?
Es ist gesünder. Also man sollte schon zwischendurch mal Pausen machen. Deswegen hat auch der Gesetzgeber auch Pausen vorgeschrieben. Vielleicht können wir in unseren Berufen, je nachdem, wie man ausgelastet ist, das nicht so umsetzen. Aber ich glaube, es ist gesünder, wirklich abzuschalten, auch von der Leistung her. Ich glaube, dass wenn man mehr Energie hat, dann dass man eine bessere Leistung bringt.
Wir springen jetzt mal in dem Abschlusskontext ein bisschen zurück und machen jetzt mal einmal ein Denkmodell. Also wenn jetzt Sie noch mal 18 wären, gerade aus Gaza irgendwie nach Deutschland kommen und heute würden Sie nebeneinander sitzen, worauf wäre der junge Mann jetzt, der 18-Jährige, irgendwie am meisten stolz, wenn er jetzt den reifen Chefarzt des EVK sehen würde? Also anders gefragt, ich weiß nicht, wie hätten Sie sich mit 18 vorstellen können, dass Sie dahin kommen, wo Sie jetzt sind? Und weiß ich nicht, wenn man jetzt Vorbilder sucht, wie schafft man das eigentlich?
Ich habe mir nie vorgestellt, Chefarzt zu werden und ehrlich gesagt, bis ich nach Castrop-Rauxel gewechselt habe, auch nicht unbedingt gewollt. Es kam mir gar nicht in den Sinn und ich habe mich auch nicht beworben um die Stelle. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist zwangsläufig. Man kann nicht sagen, ich will nicht. Also übrigens, ich wurde mir schon eine Chefarztstelle im Jahr 2013 in Süddeutschland angeboten, als ich gekündigt habe. Und damals habe ich wörtlich gesagt, ich bin weder fachlich noch organisatorisch so weit, eine Chefarztstelle zu übernehmen. Ich sehe mich nicht so weit. Und ich wollte unbedingt den Wechsel machen, damit ich ein bisschen weiterkomme und so weiter, weil ich es war mir klar, wenn ich Chefarzt bin, dann bin ich die letzte Instanz in der Abteilung. Ich muss fachlich so weit sein, dass ich alles kann, was ich von den Kollegen erwarte. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war ich nicht so weit. Ja, 2016 war ich dann, glaube ich, so weit. Und dann habe ich gemerkt, in Lüdenscheid, ich habe die 3 Jahre im Prinzip fast alles gemacht. Sogar die Vorstellungsgespräche für den Oberärzte, Urlaubspläne, Dienstpläne, Privatpatientin versorgt. Und somit war es einfach, der nächste Schritt kam automatisch. Aber wenn ich diese Situation, die Sie gerade geschildert haben, vor Augen hätte, ich würde mal sagen, als Nicht-Deutscher, der nach Deutschland kommt, die deutsche Sprache nicht kennt, die deutsche Kultur und die speziellen Eigenschaften für den Deutschen kennenlernt und mit denen auch handelt. Also das ist gigantisch aus meiner Sicht jetzt. Und ich stolz, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist, aber ich bin sehr froh, dass sich das so entwickelt hat. Und ich hoffe, dass ich dem Land, Patienten und auch meinen Kolleginnen und Kollegen auch was zurückgeben kann und ein gutes Vorbild bin, dass die jüngeren Ärzte sich Beispiel nehmen. Und ich hoffe, dass ich auch dazu beitragen kann, dass andere auch das schaffen.
Ein schönes Schlusswort von Dr. Mahmoud Abu Mustafa, dem Chefarzt des Evangelischen Krankenhauses seit 10 Jahren. Vielleicht sehen wir uns in 10 Jahren ja wieder hier und wir sprechen über das, was dann kommt. Ich bin begeistert. Ich danke Ihnen für diesen Besuch und wünsche Ihnen gesundheitlich sowieso, aber auch sonst alles Gute. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, womit wir uns hier im Podcast immer verabschieden.
Das weiß ich leider nicht, aber ich wollte mich bedanken auch für das angenehme Gespräch und dass ich die Möglichkeit habe, über mich, über meine Arbeit, über das Krankenhaus sprechen zu können.
Dann sage ich jetzt das Schlusswort und das ist hier Glück auf.
Ah, das kenne ich. Glück auf.
Podcast, das Spezial.